Ich sage mir nach und mir wird nachgesagt, dass ich einen verbindenden Charakter habe. Dass ich in der Lage bin, Menschen, die manchmal auch sehr konträr denken, dazu zu bewegen, einen sinnvollen Kompromiss zu finden, einen geeigneten Kompromiss zu finden, nach vorne zu gucken, gemeinsam voranzuschreiten.
Gute ihr Lieben, wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem Podcast Quergelauscht am Mellensee. Heute mit Holger, Judith Krupper, der neuen Bürgermeisterkandidatin, der vierten jetzt im Bunde, und mit mir.
Ja, und das war ja auch eine große Überraschung, als es gestern die Ankündigung gab, die offizielle, dass es eine vierte Kandidatin gibt zu den dreien, die, mit denen wir schon gesprochen haben. Und ja, jetzt sind wir zu Hause bei Judith Krupper. Hallo Frau Krupper.
Einen wunderschönen wünsche ich.
Ja, hallo Steffi. Wir fühlen uns willkommen heißen.
Hallo Herr Naumeier, Nauheimer.
So, Nauheimer, Nauheimer. Da bestehe ich drauf. Da ja. Gibt's so viele schlimme Varianten von Nauheimer. Kommt offensichtlich von der Stadt Nauheim in Hessen, wo ich bin ja auch in Hessen geboren. Ah. Aber das tut hier nichts zur Sache. Mhm. Steffi, wie üblich würde ich sagen, schauen wir uns mal ein bisschen um.
Ja, wir schauen uns um. Wir sind hier bei Judith. Judith, ich würde fast meinen, du schätzt alte Möbel sehr, nicht wahr?
Ja.
Alte restaurierte Möbel, richtig? Sind das Erbschaften, die du gemacht hast?
Jein. Also ich liebe immer die Verbindung von alt und neu. Mhm. Deshalb ja auch die Bilder, ne? Das ist ja sehr modern. Ja, die Möbel, alte Möbel, fand ich schon immer faszinierend. Ich bin viel bei meiner Oma gewesen. Dadurch hat man ja dann auch ältere Möbel, mit denen ist man groß geworden. Und mit den Möbeln, also mit den meisten jedenfalls hier, ist es ganz lustig. Die habe ich gesehen im Antiquariat. Da hatten wir den Grundstein noch gar nicht gelegt. Also wir wussten, wir bauen. Hm? Und ich habe die gesehen und habe gesagt, die will ich haben. Das heißt, wir haben die Möbel gekauft, bevor wir den Grundstein für dieses Haus gelegt haben und mussten uns dann eine Unterstellmöglichkeit, bis wir fertig waren, suchen. Mhm. Aber die wollte ich unbedingt haben. Und diese Couchgarnitur, das ist wirklich ein Erbstück von meiner Mama.
Ja. Mhm.
Also die da drüben, die war mit in dem, was wir gekauft haben damals, haben wir inzwischen in Eigeninitiative neu bezogen, weil die hatten das übliche Blümchenmuster, ne? Schippendielmöbel eben. Ja.
Jetzt ist es cremefarben, eins meiner Fahrräder hat so eine Farbe, das heißt Elfenbein, ja. So ein bisschen, genau. Was mir auffällt natürlich neben diesen Möbeln ist, an der einen Längswand des Wohnzimmers gibt es eine riesige Fototapete. Und die ist sehr basic, also ich versuche das mal zu beschreiben. Das scheint auf dem Mond zu sein. Mhm. Und man schaut aber aus einem Gebäude raus. Das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich das Gebäude
beschreiben? Futuristisch.
Mhm. Ein futuristisches Gebäude mit so einer Art Zeltwänden. Also ich stelle mir vor, das ist irgendwie so ein Kubus. Und man schaut auf die Mondoberfläche, man schaut ins Universum und dann gegenüber, so das nimmt so einen großen Teil des Bildes ein, ist die Erde mit Blick auf Afrika und ein großer Lichtschein. Sehr faszinierend. Was hat's mit dem Bild auf sich?
Tja, was hat's mit dem Bild auf sich? Also ich wollte das Wohnzimmer vor 3 oder 4 Jahren, glaube ich, mal anders gestalten. Und es ist so ein bisschen, guck doch mal von außen oder versuch doch mal von außen mit Abstand zu betrachten, was eigentlich gerade alles passiert. Und es war noch vor Corona. Wahrscheinlich bei Corona wäre es noch passender gewesen, dieses guck doch mal von außen. Weil ich glaube, dass wir uns sehr schnell von unseren Gefühlen einfangen lassen und unsere Einstellungen danach ausrichten, und das nimmt zu. Aber ich denke, darüber werden wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal ein bisschen reden. Und dieses mal Abstand nehmen, mal von draußen, also mal so ein bisschen gucken, wie würde ein Außenstehender das betrachten? Also das hängt so ein bisschen mit hinter und außerdem hat mir das Motiv einfach mal richtig gut gefallen.
Na, das ist doch mal eine ehrliche Antwort.
Ja, naja, man hat ja 100.000 Varianten und dann habe ich gesagt, ja, das könnte ich mir gut vorstellen in meinem Zimmer. Das ist ja auch so ein bisschen futuristisch, die Seite hier, ne?
Die andere Seite.
Ja. Das ist ja auch so ein Raum, wo man nicht sagen kann, es ist ein Regal oder so. Das ist eben einfach eine Kugel, die, ja.
Also es ist ein geometrisches, aber nicht regelmäßiges Muster. Genau, das ist so ein bisschen so eine, ja, so eine Tapeten hatte man auch schon mal in den 70er Jahren. Ich hatte in meinem Jugendzimmer, glaube ich, sowas Ähnliches gehabt. Dann gibt es einen riesen Fernseher. Aber was natürlich auch noch auffällt, ist das Klavier, ein weißes Klavier. Wer bei euch spielt denn Klavier?
Also im Moment spielt keiner wirklich Klavier, aber ich habe es mal gelernt.
Was?
Ja, ich war mal in der Musikschule vier Jahre habe ich das gemacht, genau. Habe das also wirklich mal gelernt, auch Noten lesen und so.
Kannst du auch so richtig flüssig spielen oder nur Flohwalzer?
Oder wie weit sind Sie gekommen?
Wie weit bin ich gekommen? Also ich konnte irgendwann mal, inzwischen traue ich es mir nicht mehr zu, wirklich von Noten spielen. Jetzt nicht wie Richard kleiner Mann, auf keinen Fall. Aber es ging relativ flüssig. Wie gesagt, würde ich mir jetzt nicht mehr zutrauen, müsste ich viel, viel üben. Wäre vielleicht auch eine Sache, die man mal wieder machen sollte, weil es ist eigentlich wunderschön. Also Musik zu machen ist was Wunderschönes. Ja, und dieses Klavier, das ist wirklich ein Erbstück. Also das hat meine Oma zu ihrer Geburt von ihrer Oma geschenkt bekommen.
Wow.
So, und so lange ist das also in Familienbesitz und es war mal schwarz. Und ich habe dann irgendwann, alt und neu, ich habe dann irgendwann mal gesagt, schwarz ist passt nicht ganz so, also machen wir es weiß. Es gibt aber durchaus auch noch schwarze Stellen an diesem Klavier, einfach um es zu erhalten.
Ah ja, schön. Und dann sind wir ja schon so ein bisschen in der Biografie. Wo fangen wir denn mal an, um sie ein bisschen kennenzulernen, Steffi? Was meinst du?
Ja, Judith.
Naja, was ich erstmal schon so sagen kann, ich bin 1965 geboren, also werde jetzt demnächst 58. Habe also 58 Jahre lang Lebenserfahrung sammeln dürfen, müssen, können. Je nachdem von welcher Seite und welches Ereignis man betrachtet, bin als absoluter Alex Göre groß geworden.
In Berlin?
Ich bin ein Alexanderplatzkind.
Also in einem der Plattenbauten um den Alexanderplatz war.
Genau.
Ja. Die sind ja gerade so dann zu der Zeit gebaut worden, als sie geboren worden sind.
Ja, wir sind direkt in die Kalibknechtstraße, das ist die unterm Fernsehturm, ne?
Genau.
Gezogen 72. Vorher habe ich auf der anderen Seite Jakobistraße vom Alexanderplatz gewohnt, also meine Familie. Und im Prinzip mittendrin groß geworden. Hab natürlich da dann auch die Erfahrung eines Großstadtkindes sammeln können. 97. 97 haben wir die Empfehlung bekommen, möglichst aus der Innenstadt rauszuziehen. Weil meine große Tochter, da hatte man den Verdacht, dass sie Asthma bekommt. Und dann haben wir uns umgeguckt. Und als kleines Kind habe ich immer von einem eigenen Haus geträumt. Mhm. Naja, dadurch ist das natürlich befeuert worden. Dann haben wir überlegt, ich habe ja 92 angefangen, mein zweites Studium zu machen. Diplom-Verwaltungswirt und habe meinen Polizeipräsidenten in Berlin. So, und die hatten den Sitz in der damals Hans Beimer, jetzt ja Otto-Braun-Straße, Keibelstraße. Und da konnte ich locker hinlaufen. Und wir haben gesagt, wenn wir irgendwo bauen, dann muss gewährleistet sein, dass dann mein Mann den kurzen Weg hat, um die Kinder zu betreuen. Und der hat zu der Zeit in Wünsdorf gearbeitet. Und damit war das Gebiet natürlich schon so groß abgesteckt. Dann sind wir hier durch die Gegend gefahren, hatten eine Anzeige gesehen, dass hier Grundstücke zum Verkauf stehen. Ja, und sind hier lang gefahren, haben die Mühle gesehen und dann, ach, hier wäre ja auch ganz nett.
Haben wir eigentlich gesagt, dass wir in Salo sind am Anfang? Wenn nicht, sagen wir es jetzt nochmal, wir sind in Salo gegenüber von der Mühle.
Jude, du meintest, du hättest dein Studium, dein zweites Studium zum damaligen Zeitpunkt begonnen, oder genau? Was ist denn dein erstes?
Also ganz ursprünglich, und das ist ein Kindheitstraum von mir gewesen, bin ich Lehrer für die unteren Klassen, Erzieher.
Also bist du Diplompädagogin?
Ja, genau. Oh. Letztendlich, ja. Also es heißt in der Anerkennung Lehrer für die unteren Klassen, / Erzieher. Mhm. Weil musste ich mir ja nach der Wende anerkennen lassen. Mhm. Ja, habe auch sehr, sehr gerne, als wie gesagt, war von klein auf mein Traum, Lehrer zu werden. Nur war es so, 1989 im Frühjahr, da war ich im dritten Studienjahr, richtig, kam die Bitte, könnt ihr euer Studium nicht verkürzen, macht eure Abschlussarbeit, eben ein halbes Jahr früher, wir brauchen dringend Lehrer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann ziehen wir das, schieben wir, drücken wir das alles, wirst du Lehrer. Mhm. Also ein halbes Jahr früher, wirst ein halbes Jahr früher fertig, halbes Jahr früher Arbeit fertig, halbes Jahr früher Prüfung und so weiter, kriegst
du
hin.
Dann musstest du ja ordentlich die Schlagzahl erhöhen.
Musste ich ein bisschen mich ranhalten. Lustigerweise habe ich meine Arbeit über Gruppenarbeit geschrieben. Also das, was jetzt gerade ganz doll in den Schulen praktiziert wird, Arbeiten in Gruppen, Spezialistenförderung oder Individualförderung und so, darüber habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben damals. Ja, musste ich also ganz, ganz schnell und mit ganz vielen Lehrern auch reden. So, dann bin ich also zum Februar 90 fertig geworden und wir alle wissen, im Herbst 89 änderte sich die Welt.
Allerdings.
So, und das hieß, als ich fertig war, wir haben keine freien Lehrerstellen mehr, weil alles aus den Kreisleitungen, ob nur Pionier oder FDJ oder die Pionierleiter, alles drängte ja in den Unterricht. Damit wurden die Lehrerstellen besetzt. Und dann hieß es ja, also wir können Ihnen einen Arbeitsvertrag als Horterzieher anbieten, Lehrerstellen haben wir keine mehr.
Verrückt, wenn man sich das heute so anschaut. Ne?
So war ich sehr, sehr traurig. Mhm. Komme in meine Schule, die sie mir dann zugewiesen haben.
Wo war das?
In Hunschenhausen. Mhm. Also das ist die einzige Phase, wo wir mal nicht in Mitte gewohnt haben. Ja, und da sagt die Direktorin zu mir, sie hat eine gute und eine schlechte Nachricht für mich. Und sage ich, naja, dann bitte zuerst die schlechte, dann kann ich mich an der guten wieder aufbauen. Und dann sagt, naja, die schlechte Nachricht ist, wir müssen sie in einer vierten Klasse in Mathe als Lehrerin einsetzen. Und ich, ja! Sie war vollkommen irritiert. Und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet, aber gut. Und dann sagt sie, naja, und die gute Nachricht ist, im nächsten Jahr bekommen sie dann im Hort eine, also, weil ich ja zum Halbjahr angefangen habe, bekommen sie dann als Horterzieherin eine erste Klasse.
Was haben Sie da gelernt für sich, was vielleicht auch jetzt noch in Ihrem Leben wichtig ist?
Dass Vorbereitung eine gute Sache ist, aber Intuition meistens, wenn man sie überlegt, also man sollte nicht sofort immer losschießen, aber Intuition uns schon den richtigen Weg weist. Also unser Gefühl ist durchaus in der Lage, uns zu steuern,
ja,
uns den richtigen Weg zu zeigen. Und das habe ich bis auf eine sehr schlimme Phase für mich auch immer durchgehalten, dass ich auf mein Gefühl höre und sage, ist das jetzt gut, ist das nicht gut? Dann kommt immer der Spruch von meiner Oma, schlaf eine Nacht drüber. Und wenn du am nächsten Tag dasselbe Gefühl hast, dann ist es schon, ist es richtig. Also dann wird es so sein und so mache ich das auch. Also
ich würde sagen, dann springen wir jetzt mal. Dann kam irgendwann die Entscheidung, den Lehrerinnenberuf aufzugeben und noch ein zweites Studium zu machen. Wie ist das passiert?
Also vielleicht noch ganz kurz hinten ranhängen. Nach dem halben Jahr hat man mich zum Hotleiter gemacht, was auch sehr erstaunlich ist. Also gerade ein halbes Jahr fertig und dann gleich Hotleiter. Und dann kam das Gerücht auf, beziehungsweise die Planungen, dass man die Horte von den Schulen trennt. Das führte zu einer Verunsicherung. Was passiert dann mit einem, wenn man als Erzieher tätig ist? Und wir hatten das Glück, ja, kann man so sagen, dass ich 91 schwanger wurde, also mit meiner zweiten Tochter. Und wir also dann überlegen konnten, ja, was machen wir denn jetzt? Also wenn sie die Horte abwickeln, so hieß es ja, dann stehst du ohne was da, machst du was anderes. Und dann haben wir hin und her überlegt, was wäre was anderes, welche Möglichkeiten gibt es. Ja, und dann sagte mein Mann eines Tages, sag mal, willst du Inspektor werden? Ich sag, was will ich werden? Naja, hier, sie schreiben gerade aus Verwaltung. Ja, Verwaltung? Ist ja eigentlich auch nicht so ganz verkehrt. Lernst du von der Pike auf das neue System, in dem wir ja jetzt leben, auch kennen. Ja, und der Polizeipräsident von Berlin hat mich dann genommen, gesagt, gut, okay, versuchen wir es mal mit ihr. Ja, und dann habe ich also 1992 Herbst angefangen, das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt zu machen.
Und wie hat die Arbeit dann ausgesehen? Was haben Sie da gemacht?
Ja, ich durfte gleich nach meinem Studium in eine Personalstelle gehen, habe 740 Akten, glaube ich, also 740 Polizisten betreuen dürfen, war im Bereich Schutzpolizei, also habe Schutz und Kriminalpolizei, also Vollzug, heißt es da ja, ja, und habe dort die Personalvorgänge bearbeitet. Alles, was angefallen ist. Also habe natürlich in der Zeit auch sehr, sehr viel mit den Stasi-Akten zu tun gehabt, logischerweise. Entlassungen, Anhörungen, gesundheitliche Eignung, also so dieses breite Spektrum. 95 ging das dann ja los, richtig in der Personalaktenhaltung. Da war noch richtig viel Bewegung drin. Ja, und 2000, ja, ich glaube 2000 haben wir angefangen, ja, die integrierte Personalverwaltung einzuführen, also sprich auf digitale Personalverwaltung umzustellen. Ging vorrangig um die Abrechnung und da bin ich gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, dort in die Anwenderbetreuung zu gehen, Anwendersystembetreuung. Und das fand ich sehr spannend, insbesondere weil ungefähr ein halbes Jahr vorher ist bei mir ein PC ausgetauscht worden. Also hier bei mir privat. Und da habe ich gesagt, Mensch, wenn ich jetzt den anderen mit ins Büro nehme, da kann ich mir Textbausteine bauen und so weiter, mache meine Arbeit ja effizienter, was zu sehr viel Diskussion, sage ich jetzt mal, geführt hat. Nein, und das kann ich nicht machen und Technik und man weiß ja nicht. Und na, ich gesagt, ich will doch nichts weiter als mir einen PC dahin schreiben, der quasi eine Schreibmaschine ist, wo ich mir ein bisschen was abspeichern kann, schneller meine Bescheide fertigstellen kann, eventuell noch einen Drucker daneben, damit ich das gleich ausdrucken kann. Ihr könnt euch das angucken. Ja, aber dann muss ich es dem Polizeipräsidenten im Prinzip auch schenken.
Aber das ist ja ein spannender Punkt. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon drauf kommen, vielleicht machen wir das später noch, weil das Thema Digitalisierung wird ja auch hier in der Gemeinde eine große Rolle spielen. Gedanklicher Haken, da sprechen wir gleich nochmal drüber, wenn wir hier auf die Politik kommen. Finde ich sehr spannend. Und natürlich, Digitalisierung in Berlin ist ja immer eine Lachnummer, bis heute immer noch. Und ich denke, das war vor 23 Jahren genauso gewesen. Ja, ich glaube, das waren auch interessante Erfahrungen gewesen, die Sie gemacht haben.
Auf jeden Fall. Also es ist insofern interessant, man kämpft ja mit mehreren Widerständen. Na, es ist zum einen der Widerstand der Beschäftigten, die jetzt plötzlich was vollkommen Neues machen sollen und Angst haben oder Befürchtung. Muss nicht unbedingt Angst sein. Es ist auch nicht so, dass wir grundsätzlich auf Ablehnung gestoßen sind. Nur eben diese, oh Gott, was kann ich da alles falsch machen? Und ich kann mich an ein Gespräch erinnern, da kam eine Mitarbeiterin aus einem Abschnitt, glaube ich, zu mir und hat gesagt, du sag mal, wenn ich da denn Fehler mache in dem Programm, können die mich dann da entlassen? Hm. Also das sind alles so Gedanken, die dann ja auch durch die Köpfe gehen. Und ich hatte damals angefangen mit einem Dozenten der Fachhochschule, der wollte ja eine Doktorarbeit, ja so eine Art Doktorarbeit schreiben. Mein neuer Kollege, der PC. Na, und da hat man angefangen, so Material zu sammeln. Also was heißt das für die Leute, wenn sie jetzt plötzlich da was haben, wo sie nicht wissen, kann ich das steuern, kann ich das nicht steuern. Dann hat man natürlich diese ganzen organisatorischen Widerstände, gegen die man ja auch irgendwie oder mit denen man umgehen muss. Wo stellt man das hin? Brauchen wir neue Arbeitsplätze? Es führte natürlich auch zu einer Aufgabenverschiebung. Das ist ja das Thema, was wir hier dann auch haben werden, dass Aufgaben, die vorher in den Büroleitungen, also in den Direktionen wahrgenommen wurden, auf die Abschnitte runtergingen, die da gemacht werden. Da gab es dann sehr viel Abstimmungsbedarf. Das ist alles in unserem Bereich gelaufen. Ja.
Gut, aber irgendwann ist diese Zeit auch zu Ende gegangen und Sie haben sich dazu entschieden, aufzuhören in Ihrer Verwaltungstätigkeit. Warum denn?
Ich hatte ja vorhin ganz kurz erwähnt, dass es eine sehr, sehr schlimme Phase gegeben hat. Also 97 haben wir dieses Grundstück gekauft. Kurz nachdem wir das Grundstück hier gekauft haben, bekamen wir die Diagnose, dass unsere große Tochter Leukämie hat. Ja, ganz stellten sich ganz viele Fragen. Ich mach's mal kurz. Also wir waren dann von 97 bis 2004 in der Therapie mit ihr, also sehr lange, zwei Rückfälle mit Knochenmarkstransplantation und so weiter und so fort, und haben 2004 den Kampf verloren. Das führte dazu, dass ich ja alle meine Kraft zusammengenommen habe und über einen längeren Zeitraum Trauer nicht gespürt habe. Also ich habe gar nichts gespürt. Es war alles weg und habe wirklich versucht, meine Familie, also jetzt mit meinen Geschwistern, meiner Mama und auch die Familie meines Mannes, über diesen schlimmsten Berg rüber zu bekommen. Und als das dann gelungen war, da setzte dann bei mir, ja, so ein, ich habe nichts mehr gefühlt, also gar nichts mehr. Es war alles, ich hatte so eine Leere in mir und wusste nicht, wo sie herkommt. Und damit verbinden sich dann ja Antriebslosigkeit, man hat bestimmte Sachen einfach nicht mehr auf dem Plan. Und ich war in der Polizei eigentlich immer dafür bekannt, oh, da gibt's ein Problem, Judith hat eine Lösung oder eine Idee.
Und das geht nicht, gibt's
und
nicht.
Das war nicht mehr, ne, weil das war eben einfach nicht mehr da. Und ja, 2011 hat dann der Polizeipräsident aus fürsorgerischen Gründen entschieden, mich in den Ruhestand zu versetzen. Also die haben gesagt, die Belastung, vielleicht sollte ich ganz kurz erklären, es ist ein Unterschied, ob man EU-Rentner ist oder als dienstunfähig eingestuft wird, weil EU-Rentner heißt, ich bin nicht mehr erwerbsfähig. Dienstunfähigkeit heißt was anderes. Dienstunfähigkeit heißt, ich bin nicht in der Lage, das Amt, das ich in dem Moment habe, vollständig auszuführen. So, und da mein Amt ja vorrangig diese Innovation und das war, hat eben der Dienstherr gesagt, aus fürsorgerischen Gründen, das tun wir ihr nicht weiter an. Hat mich also in den Ruhestand versetzt. Ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich relativ schnell das Angebot bekommen habe, Webseiten zu betreiben. Also ich bin nicht in ein Loch gefallen. Ne? Und ja, wie immer, ich kriege einen Anruf, kennst du Typo 3? Ich sage, nee, was ist das? Und ja, ich habe hier Kunden und die brauchen eine Website-Betreuung auf Typo 3 Basis. Du hast 14 Tage Zeit, sag uns, ob du das machst. Und dann habe ich erstmal geguckt, was ist Typo 3? 3 Tage später habe ich einen Anruf bekommen, du hast den Auftrag. Also learning by doing. Und das habe ich bis 15, glaube ich, ja, bis 15 habe ich dann Webseiten betreut. Da hatte sich dann ja inzwischen WordPress durchgesetzt und die Firmen können ja sehr viel alleine machen über dieses ja Windows-basierte System im Prinzip.
Vielen, vielen Dank, dass Sie sehr berührend diesen Schicksalsschlag mit uns geteilt haben. Und aber auch so, wie Sie da rausgekommen sind.
Ja, hast du dir selber rausgeholfen, Judith?
Ja, also ich hatte, Gott sei Dank, wie gesagt, eine gute Familie. Also meine größere Familie, die auch immer mit drauf geachtet haben. Mein Mann, als der dann über den allerschlimmsten Berg rüber war. Wir kämpfen heute noch damit, logisch.
Ja, natürlich. Das tut mir auch sehr leid, stellvertretend, keiner sollte sein Kind zu Grabe tragen.
Nee, das ist wohl wahr.
Und es gibt jetzt noch eine Tochter?
Genau.
Und die ist wie alt und wo und was macht die?
Also meine Tochter ist vor 6 Jahren, sieh mir, 6 Jahren, ganz in die Nähe gezogen. Die wohnt in Nächstneuendorf, ist Lehrerin, ja, in der Gesamtschule Darmdorf. Und haben tollen Kontakt, regen Kontakt, auf die kann ich mich immer verlassen, umgekehrt. Also ich denke, das ist auch eins der wichtigsten Grundsteine, die wir haben, der Zusammenhalt in der Familie. Ne?
Gibt's Enkelkinder?
Nein, leider nicht. Also nicht direkt, mein Schwiegersohn, der hat 2 Kinder und die sind aber inzwischen auch erwachsen.
Dann ab 2015, Judith?
Also 2013 fing es damit an, dass ich gesagt habe, okay, du fährst jetzt nicht jeden Tag in die Stadt, weil ich musste ja mal zum Alex. Du hast also Kapazitäten, guck doch mal, wo du dich engagieren kannst. Und da sind wir uns ein bisschen ähnlich so, wenn einem was anspringt, dann machen wir das.
Ja, oder wenn einer sagt, kümmere dich darum nicht, genau. Dann triggert das irgendwas.
Genau. Und da habe ich gedacht, ja, also jetzt bist du ja auch vorwiegend in der Gemeinde, also du fährst nicht ständig, guck doch mal, was du hier machen kannst. Und dann standen ja 14 die Kommunalwahlen an. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist es eigentlich, bring dich doch mal hier ein in der Gemeinde, versuche auch ein bisschen was voranzubringen. Ja, habe mich 2014 ja aufstellen lassen für die Kommunalwahl, da hat es noch nicht geklappt. Gut, da kannte man mich auch noch gar nicht in der Gemeinde, bin dann in die Linke eingetreten, bin dort im Prinzip, ich habe meinen Ausweis bekommen, also du bist jetzt Mitglied und bin zur Vorsitzenden gewählt worden. Habe von da an dann auch sehr, sehr regelmäßig an den Gemeindevertretersitzungen teilgenommen und immer wenn irgendwie was war, oh, da bräuchten wir jemanden, der mal einen Kurs anbietet oder jemanden, der mal irgendwie was erklärt oder so, gut, mache ich. Also so eine Sachen. Und so kam es letztendlich auch dazu, wir haben in der Gemeindevertretersitzung mal gehört, Es gibt ein Erzieherproblem, das muss 17, ich weiß es nicht mehr genau, müsste ich nachgucken. Wir brauchen irgendwie Unterstützung in den Horten. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin ausgebildeter Erzieher. Wenn es damit kein Problem gibt, dann würde ich einspringen. Also bevor wir Horte oder Kitas schließen müssen, würde ich einspringen. Ja, und ich glaube, 19 oder 20, meins müsste das gewesen sein, haben wir dann einen Ehrenamtsvertrag gemacht. Also vorher war das dann so, na, geh mal vorbei. Ehrenamtsvertrag gemacht, dass mich die Gemeinde anrufen kann und sagen, du hast da morgen eventuell Zeit, da mal für 3 Stunden, 4 Stunden einzuspringen. Ja, also so eine Sachen. Oder das Haus der Generationen hatte mich angerufen. Du, sag mal, könntest du dir vorstellen, einen PC-Anfängerkurs für Senioren zu machen? Na ja, sag ich, ja, okay, mache ich. Vorbereitet. Dann habe ich den durchgeführt. Also so eine Sachen.
Du warst immer unterwegs in der Gemeinde und hast geholfen und connected.
Genau, also so gut es irgendwie ging. Und das ist, glaube ich, auch meine Leidenschaft, zu sagen, oh, da ist ein Problem oder da ist ein Bedarf. Und dann gehe ich kurz durch. Kannst du das? Würdest du das bringen? Kannst du es zeitlich? Kannst du es thematisch? Das ist ja auch noch so eine Sache. Und dann, gut, okay, mache ich.
Und wann entstand in dir der Wunsch, ab jetzt würde ich mich für Bürgermeisteramt bewerben wollen, aufstellen lassen wollen?
Ja, wann entstand der Wunsch? Also, das Thema ist für mich nicht ganz neu. Es gab ja hin und wieder mal die Überlegung schon in der letzten Legislatur der Gemeindevertretung, dass man darüber nachgedacht hat, den Bürgermeister abzuwählen. Und da gab es dann natürlich auch entsprechende Nachfragen innerhalb der BU, wie sieht's denn aus und könnte man sich vorstellen. Ja, da kamen wir das erste Mal auf meinen Namen zu sprechen. Das heißt, ich hatte mich da ja schon mal mit dem Gedanken angefreundet. Ja, und irgendwie jetzt im Januar, Februar haben mich Leute aus der Gemeinde angesprochen, also einfach Einwohnerinnen und Einwohner, die gesagt haben, Mensch Judith, du hast immer so viele Ideen, du versuchst immer die Gemeinde als Gemeinschaft wieder zu formen und so, willst du nicht. Mensch, das wäre doch der richtige Ansatz, eben zu sagen, wir müssen alle zusammenkriegen und so. Ja, und dann haben wir hin und her überlegt. Jetzt kommen wir leider noch mal so ein bisschen ins Biografische. Ich hatte davon Abstand genommen, als mein Mann sich entschlossen hat, mindestens für 2 Jahre nach Brüssel zu gehen.
Was macht er da?
Er arbeitet in der Landesvertretung des Landes Brandenburg, ja, und überbringt quasi dem Land Brandenburg, was in der EU so Neues beschlossen, beraten und so weiter wird. So, und das heißt natürlich 2 Jahre mehr oder weniger alleine hier leben. Dadurch hatte ich es erstmal so ein bisschen weggeschoben. Wir haben dann festgestellt, okay, wir kommen relativ gut damit klar. So mit 2- bis 3-wöchigen Abstand. Was wir nicht so massiv auf dem Plan hatten, ich bin einmal im Monat für 1 Woche rübergeflogen. So, und das ist jetzt natürlich dann ein bisschen schwieriger. Also, aber bis jetzt haben wir es ganz gut, denke ich mal, bewerkstelligt. Ja, und dann haben wir lange hin und her überlegt. Und dann hat mein Mann auch gesagt, Mensch, das kriegen wir doch irgendwie hin. Und du kannst das und du hast so, du hast doch eigentlich die Power. Mach das doch. Na ja, ein bisschen beraten, auch mit meiner BO beraten und hab dann gesagt, ja, okay, ich stelle mich, die Einwohnerinnen und Einwohner haben ja sowieso letztendlich zu entscheiden, was ihnen am besten gefällt, wer ihnen am meisten liegt, aber ich muss mir hinterher wenigstens nicht sagen, ich hatte die Chance, etwas zu verändern oder auch anzustoßen, und wenn es ich sag jetzt mal, und wenn es auch nur ist, die Gedanken mit reinzubringen, was man machen könnte.
Welche Stärken würden Sie denn in das Amt einbringen? Was zeichnet Sie aus?
Ich sage mir nach und mir wird nachgesagt, dass ich einen verbindenden Charakter habe. Dass ich in der Lage bin, Menschen, die manchmal auch sehr konträr denken, dazu zu bewegen, einen sinnvollen Kompromiss zu finden, einen geeigneten Kompromiss zu finden, nach vorne zu gucken, gemeinsam voranzuschreiten. Weil das ist, glaube ich, unser allergrößtes Problem, was wir im Moment haben. Durch die Ohnmacht, die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen im Moment, durch die große Politik, die sich oft in Frust äußert, vergeben wir so viel Kraft, die wir nutzen könnten, um uns voranzubringen. Und das praktisch umzudrehen. Ich denke, das ist so eine Stärke, die ich bringen könnte. Bringen könnte, indem wieder Vertrauen geschaffen wird. Weil ich glaube, daran mangelt es uns im Moment ganz massiv. Vertrauen in die Verwaltung, Vertrauen in die Rechtmäßigkeit von Handlungen, Vertrauen in die Gemeindevertretung, Vertrauen auch in die Einwohnerschaft. Also das ist so ein Dreieck, ne? Es sind ja mehrere Entscheidungsträger. Und ich halte es auch für falsch, dass gesagt wird, wir müssen mehr beteiligen, weil eigentlich, wenn man die Beteiligungsrechte sieht, wir haben ungeheuer viele Beteiligungsrechte. Also eigentlich, es geht darum, alle wieder dahin zu bekommen, ihre Beteiligungsrechte auch wahrzunehmen. So, und je nachdem, wie weit ich es auslege, kann ich ja Beteiligungsrechte schon von daher enorm stärken. Und wenn wir es schaffen, dass der Bürger sich wieder ernst genommen fühlt in seiner Äußerung und er nicht in die Gemeindevertretung kommt, um destruktiv oder frustriert nur Kritik anzubringen, sondern auch konstruktiv rangeht, dann haben wir ungeheuer viel gewonnen.
Aber wie würde das praktisch aussehen? Also Sie sind jetzt Bürgermeisterin, sind gewählt worden am 3. September oder 3 Wochen später in der Stichwahl. Die ersten 100 Tage, wie wollen Sie diesen Prozess anstoßen?
Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, was ist so ein 100-Tage-Programm. Es sind, wie ich ja gesagt habe, sehr viele Weichen zu stellen. Wir müssen in der Verwaltung erstmal dieses Vertrauen A zum neuen Bürgermeister herstellen, neue Bürgermeisterin, B auch untereinander die Kooperation, denke ich, wieder vorantreiben. Und das wären so mit die wichtigsten Aufgaben.
Was wären denn deine Instrumente, um zum Beispiel das Vertrauen untereinander wieder zu festigen und zu fördern, beziehungsweise auch vielleicht die Gemeinde als Arbeitgeber attraktiver zu machen?
Ich fange mal andersrum an. Ich glaube, dass es die eine oder andere Veränderungsmöglichkeit oder auch Notwendigkeit in der Verwaltung, in der Aufgabenverteilung der Verwaltung gibt. Aber es gibt auch so ein paar grundlegende Ideen, die ich habe. Die würde ich aber gar nicht jetzt thematisieren wollen, weil das muss mit der Verwaltung gemeinsam besprochen werden, weil wenn ich jetzt sage, ich will ein futuristisches Amt haben, dann ist das zwar eine Ankündigung, die ich mache, aber wenn niemand in der Verwaltung Bock darauf hat, sag ich mal, dann würde es nichts bringen. Also muss es in einer Kooperation miteinander, im Gespräch miteinander entstehen und entwickelt werden. Und genauso würde ich da auch rangehen. Also sicherlich wird man nicht umhin kommen, zu Anfang Einzelgespräche oder Teamgespräche zu führen. A, Stärken, Schwächen, B, aber auch Befindlichkeiten der einzelnen Mitarbeiter ja in Erfahrung zu bringen, auch zu gucken, wo sind Stellschrauben, wo kann man eingreifen, weil wir als Gemeindevertretung haben schon einen relativ guten Einblick, sage ich jetzt mal, aber was da wirklich tatsächlich, welche Befindlichkeiten. Und genau darüber, nur darüber, wirklich im vertrauensvollen Gespräch, im konstruktiven Gespräch mit den einzelnen Mitarbeitern, kannst du ja diese Abwehrhaltung, denke ich, die da ist, auflösen. Es wird sich dann zeigen, inwiefern Coaching, Mentoring oder sowas notwendig ist. Weil eins ist auch klar, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin muss sich auf ihre Teamleiter verlassen können, seine Teamleiter verlassen können. Und wenn es da nicht stimmt, dann wird es schwierig, ne? Egal, welche Veränderung du einbringst in die Verwaltung, es ist immer mit finanziellen und auch personellen Mitteln verbunden oder Einsätzen verbunden. Und ich halte es nicht für gut, zu sagen, ich power jetzt ganz, ganz viel Geld in die Verwaltung und die Bürger müssen warten.
Dann gehen wir doch mal von der Verwaltung weg und jetzt auf die drängenden Handlungsfelder der Gemeinde. Was sind diese?
Drängende Handlungsfelder haben wir eine Menge. Also wir haben, da möchte ich aber gar nicht so wahnsinnig weit ausführen, wir haben natürlich die Kita, also Bildungsproblematik, ne? Kita und Schule. Wir suchen ja momentan auch nach Möglichkeiten, eine weitere Kita zu errichten, aber auch da machen wir uns nichts vor. Selbst wenn wir ungeheuer schnell sind, ist die Lösung mit dem Neubau einer Kita nicht in einem halben Jahr da. Das heißt, wir müssen weitere Wege suchen.
Die wären zum Beispiel?
Tja, also ich bin, nur weiß ich, dass Thorsten ja ein ähnliches Problem hat. Rebin hat ein ähnliches Problem.
Alle Gemeinden
hier. Alle Gemeinden rundherum, sodass also über diese interkommunale Zusammenarbeit wahrscheinlich gar nicht so viel erreicht werden kann. Eine weitere Variante ist natürlich zu prüfen, gibt es unter Umständen die Möglichkeit, weitere Tagesmodis zu aktivieren, zu reaktivieren. Aber das ist ja dann 1-3. Gut, das würde uns natürlich Plätze in den Kitas freimachen, also die Krippenkinder. Aber auch da befürchte ich, dass es nicht ganz reichen wird. Weitere Absprachen mit dem Kreis, wie es da eventuell noch Möglichkeiten gäbe. Also ich gehe auch immer wieder durch, welche gemeindlichen Objekte haben wir, die wir gegebenenfalls relativ zeitnah umbauen, umwidmen könnten. Ist auch nicht ganz so einfach. Also eine der Sachen, die ich wahrscheinlich sofort auch anschieben würde, wenn wir es nicht in der Gemeindevertretung jetzt noch schaffen, ist einfach mal zu prüfen, ob es Containerlösungen bzw. mobile Lösungen gibt, die man, wo es praktisch die Baugenehmigung schon gibt. So wie es bei Einfamilienhäusern. Es gibt ja Standardhäuser, da gibt es ja schon die grundsätzliche Baugenehmigung und dann ist das ganze Beantragungsverfahren kürzer. Na, also dass man guckt, gibt es die Möglichkeit, gibt es Container, die quasi schon den Standards für Kitas entsprechen, kann man die aufstellen, brauchen wir dann einen Bebauungsplan, wie können wir das verkürzen? Also da müssen wir einfach praktikable, schnelle Lösungen suchen, ein Handlungsfeld. Dann habe ich mit sehr viel Interesse die Auswertung zur altersgerechten Gemeinde gelesen, wo ich sage, ja, das eine oder andere hattest du so gar nicht so direkt auf dem Plan. Also wenn ich jetzt mal daran denke, dass die Senioren sagen, sie kommen an bestimmten Stellen nicht über die Straße. Ich bin Autofahrerin, also das ist mir so bewusst gar nicht gewesen. Ja, das ist eine Sache, die wir unbedingt angehen müssen. Und das, jetzt sind wir wieder bei diesem, wir müssen gemeinsam arbeiten, sind eben Sachen, das schaffen wir nicht ohne Einbeziehung der Ortsbeiräte, ohne Wahrnehmung auch, was aus den Ortsbeiräten kommt, ohne Einbeziehung des Seniorenbeirats und so weiter. Also wir müssen alle Kräfte mobilisieren, um, und ich weiß nicht, ob ich mich da von den anderen unterscheide oder ob letztendlich dieser Gedankengang bei den anderen Bewerbern auch ist, ich vermute es. Wir haben eigentlich ein tolles Leitkonzept. Das hatten wir ja 17 beschlossen, unser Leitkonzept. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen. Es haben sich Entwicklungen ergeben. Wir sind größer, schneller gewachsen als im Leitkonzept ja ursprünglich angesagt. Das heißt, wir müssen daran. Und aus diesem groben Plan, wo wollen wir mit der Gemeinde hin, einen konkreten machen. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, nur wenn wir unter Beteiligung aller Ortsteile, aller Interessengruppen einen 7-Jahres-, 10-Jahres-Plan aufstellen, wo wir wirklich auch festlegen, in dem Jahr ist der Ortsteil mit der und der Maßnahme dran, in dem Jahr ist der Ortsteil mit der und der Maßnahme dran, nur dann kommen wir voran, weil wir haben ja momentan die Situation, wir beschließen einen Haushalt, dann ist irgendwas, dann muss das unbedingt jetzt und sofort und gleich, und das verschießt uns permanent den Haushalt. Wir kommen mit geplanten Maßnahmen nicht zu Ende, weil das Geld nicht reicht, weil die Kapazität nicht, und da müssen wir weg. Also wenn wir es wirklich schaffen, unter Beteiligung aller Kräfte so einen Plan aufzustellen, der sicherlich auch mal angepasst werden muss, unbestritten, unter Berücksichtigung der Wachstumszahlen, auch wir brauchen regelmäßige Statistiken. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass Statistiken über Einwohnerwachstum, über Geburten und so weiter auch regelmäßig bekannt gegeben werden. Weil nur wenn eine Gemeindevertretung weiß, oh, da entwickeln wir uns gerade hin oder da kann sie sinnvolle Entscheidungen treffen.
Gab es ja noch ein Thema, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, das interessiert mich eigentlich auch immer sehr. Also Sie laufen für mich jetzt nach dem Gespräch so ein bisschen auch als Digitalisierungsexpertin, zumindest mehr als sicherlich viele, viele andere Menschen hier. Gibt es dafür Ideen, wie die Digitalisierung der Gemeinde voranschreiten könnte? Und macht es Sinn? Ist es wichtig oder ist es eher ein nachgelegtes Thema?
Also es ist ein Thema, es ist ein ganz, ganz großes Thema aus verschiedenen Perspektiven. Also zum einen sind wir ja verpflichtet, nach dem Online-Zugangsgesetz Dienstleistungen digital auch anzubieten. Und zum anderen, ich bin ganz fest davon überzeugt, nehmen wir mal, was wir alles schon digital jetzt machen. Also die Generation, ich sag jetzt mal unter 50, unter vielleicht sogar unter 60, macht sehr, sehr viele digital schon. Und da müssen wir hin, wir müssen diese Angebote ausweiten. Auf der anderen Seite sollte man, das ist jetzt meine feste Überzeugung, die direkten Kontakte nicht einstellen. Weil das macht uns als soziale Wesen aus. Und vielleicht doch mal, also meine Idealvorstellung wäre, dass wir über einen möglichst nicht allzu langen Zeitraum ein Bürgeramt haben bei uns in der Gemeinde, was wirklich von Montag bis Freitag offen ist, wo jeder Einwohner hingehen kann, auch Besucher, und sich Rat holen kann, Hilfe holen kann, seine Anträge abgeben kann, nachfragen und so weiter, wo alles gesammelt wird. Und von dort aus an die entsprechenden Facharbeiter, Sacharbeiter geht, weil das hat für mich zwei enorme Vorteile. Der Sachbearbeiter wird nicht rausgerissen aus seinem Vorgang, und B, wenn er sich dann bei dem Antragsteller, Einwohner, Einwohnerin meldet, hat er den Vorgang bereits auf dem Tisch, weiß, worum es geht und kann eine wesentlich fachkompetentere Aussage treffen, als wenn, ich habe Ihren Vorgang jetzt gerade nicht so auf dem Schirm, Aber so und so wäre es generell. Also ich denke, es würde die Effizienz, auch die das Gefühl, was ich als Einwohner habe, wenn ich eine Aussage bekomme, ja, drehen.
Judith, wie sieht's denn eigentlich aus mit der Idee eines Kinderparlaments?
Gute Sache, sehr schöne Sache. Jetzt sind wir wieder bei den Beteiligungen.
Genau.
Wir haben ja in unserer Gemeinde den Seniorenbeirat, das Gremium der Kinder- und Jugendbeauftragten. Und wenn man sich die Beteiligungssatzung mal etwas genauer anguckt, dann steht da ja drin, die Kinder- und Jugendbeauftragten, also dieses Gremium, soll gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen erarbeiten, wie sie sich eine Beteiligung vorstellen können. Kinder- und Jugendparlament finde ich eine tolle Sache. Ich hoffe, dass unsere beiden da auch weiter vorankommen. Also sie unternehmen ja schon einiges, um zu requirieren, Kinder und Jugendliche, die sich da interessieren. Das große Problem oder die große Herausforderung, ich will nicht immer vom Problem reden, die große Herausforderung ist, ja, Kinder- und Jugendparlament, ich sag jetzt mal so 14 bis 20 oder so, ne, in der Drehe bis 18, die wachsen ja auch neuer schnell raus. Und da dann das hinzubekommen, dass dann auch das entsprechende Nachwachsen stattfindet. Alles, was wir unternehmen können, um nicht nur den Einwohnerinnen, und jetzt meine ich wirklich von 0 bis, das Gefühl zu geben, sondern wirklich tatsächlich aufzunehmen, was ihre Wünsche sind, was ihre Interessen sind. Nur so kann ich doch abwägen, was liegt im Interesse des Allgemeinwohls.
Ja, Judith, dann danken wir dir für deine mannigfaltigen Ausführungen und für den Einblick, den du uns gewährt hast in deine Vorhaben. Also, war mir ein inneres Blumenpflücken.
Ja, vielen Dank, Frau Krupper. War schön. Und jetzt haben wir ein Quartett voll. Schauen wir mal, wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich dafür, dass ich die Möglichkeit hatte.
Ja, sehr gerne.
So ein bisschen. Genau, und dann schauen wir mal, wie wir Visionen, die ich ja auch habe, weiter an den Mann bringen, ne?